ARD, was ist das doch gleich? So wird sich mancher von Ihnen fragen, verehrte Hörerinnen und Hörer. Andere werden sich spontan des spiralförmigen Zeichens auf dem Bildschirm erinnern, das die drei großen Buchstaben ARD umspannt und den Zusatz Deutsches Fernsehen trägt. Wiederum andere werden sagen, ARD, natürlich, das ist die Konkurrenz vom ZDF. Wer nach Mitternacht Radio hört, wird sich der ARD-Nachtversorgung erinnern. Diese ARD, die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in der Bundesrepublik Deutschland, feiert in diesen Wochen ihr 25-jähriges Bestehen. Die Gründung der ARD wurde am 10. Juni 1950 in Bremen beschlossen. Und am 5. August 1950 fand in München die konstituierende Sitzung statt. Nun mag mancher denken, ein Jubiläum, das bestenfalls die Rundfunkleute angeht. Ich meine aber, das Jubiläum der ARD geht auch Sie an, die Hörer und Zuschauer, die Sie sich doch vielleicht manchmal fragen, warum es einen norddeutschen und einen westdeutschen Rundfunk, einen hessischen, einen süddeutschen und einen bayerischen Rundfunk gibt, einen Südwestfunk, einen senderfreies Berlin, einen saarländischen Rundfunk und Radio Bremen. Vielleicht hören Sie auch manchmal den Deutschlandfunk oder im Ausland die Deutsche Welle. In Berlin und in der DDR kennt man die Sendungen des RIAS. Wie ist es zu dieser Vielfalt im Radio gekommen? Warum melden sich im Fernsehgemeinschaftsprogramm der ARD, also im ersten Fernsehprogramm, Ansagerinnen aus München, Stuttgart, Baden-Baden, Frankfurt, Saarbrücken, Berlin, Köln, Hamburg und Bremen? Wie es dazu gekommen ist, möchte ich Ihnen erzählen, weil Sie als Teilnehmer und Gebührenzahler doch eigentlich Bescheid wissen sollten, wie der Rundfunk in Deutschland organisiert ist. Den Begriff Rundfunk benutze ich übrigens, wie es korrekt ist, als Oberbegriff für Hörfunk und Fernsehen. Um die heutige Rundfunkorganisation in der Bundesrepublik Deutschland zu verstehen, muss man wissen, wie die geschichtliche Entwicklung verlaufen ist. Ich meine jenen geschichtlichen Ablauf, für den sich die Bezeichnung Rundfunkpolitik eingebürgert hat. Diese Rundfunkpolitik bestimmt nämlich, wie der Rundfunk organisiert ist, und die Organisation des Rundfunks prägt die Programme. Die Älteren unter uns erinnern sich gewiss an die Rolle, die der Rundfunk im Dritten Reich gespielt hat. Hitlerreden und Marschmusik, alles von einem Reichspropagandaminister zentral gesteuert, haben 12 Jahre lang unseren Alltag geprägt. Aus den Erfahrungen der Diktatur hat man in der Nachkriegszeit glücklicherweise die Lehren gezogen. Allerdings waren es nicht die deutschen Politiker der ersten Stunde, die eine vom Staat unabhängige Rundfunkorganisation erfanden, sondern die Besatzungsmächte. Die Briten orientierten sich am heimischen Vorbild der BBC und ihrer öffentlich-rechtlichen Verfassung. Die Amerikaner konnten das heimische, durch Werbung finanzierte Rundfunksystem nicht auf eine Gesellschaft übertragen, in der es nichts zu knabbern und zu beißen gab. Sie lehnten jedoch jeden staatlichen Einfluss ab und übergaben ihre Sender der Militärregierung erst dann in deutsche Hände, als gesetzlich gesichert war, dass die neuen Rundfunkanstalten frei und unabhängig vom Staat arbeiten konnten. Darüber hinaus verfochten die Amerikaner den Grundsatz, dass publizistische Macht verteilt werden muss und nicht konzentriert werden darf. Deshalb wurden selbstständige Rundfunkanstalten in München, Stuttgart, Frankfurt und Bremen gegründet. Den Südwestfunk in Baden-Baden schufen die Franzosen. Die Landtage in Freiburg, Tübingen und Mainz gaben ihm später eine deutsche Rechtsgrundlage. Die größte, zentral organisierte deutsche Rundfunkanstalt war der NWDR, der mehr als die Hälfte aller westdeutschen Rundfunkteilnehmer versorgte. Sie wurde auf Initiative der deutschen Politiker in Nordrhein-Westfalen geteilt, und zwar in den Norddeutschen Rundfunk für Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg und in den Westdeutschen Rundfunk in Köln für das Gebiet des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. In Berlin gründeten die Politiker als Sprachrohr der bedrohten Stadt den Sender Freies Berlin und nach der Eingliederung des Saarlandes in die Bundesrepublik entschied sich der Landtag in Saarbrücken für die Gründung des Saarländischen Rundfunks. So sind die neuen Landesrundfunkanstalten in der Bundesrepublik entstanden. Keine dieser gemeinnützigen, öffentlich-rechtlich organisierten Rundfunkanstalten hat sich selber ins Leben gerufen. Sie alle verdanken ihre Existenz einem oder mehreren Landtagen, weshalb die Bundesländer auch die Muttergemeinwesen der Rundfunkanstalten sind. Wer sich also mit Rundfunkpolitik befasst, muss davon ausgehen, dass es 9 selbstständige, auf 9 verschiedenen gesetzlichen Grundlagen ruhende Landesrundfunkanstalten gibt, die mit dem Recht der Selbstverwaltung ausgestattet sind und alle ihre eigenen Entscheidungsorgane dafür haben. Man mag vieles am historisch gewachsenen System kritisieren, etwa die extrem unterschiedliche Größe und Finanzkraft der Anstalten oder die sehr verschiedenen Formen, nach denen die Aufsichtsgremien zusammengesetzt sind und deshalb auch unterschiedlich funktionieren. Aber um etwas zu ändern, dazu bräuchte man parlamentarische Mehrheiten in den Ländern. Blättert man im Buch der Geschichte zurück, so versteht man auch, weshalb die deutsche Rundfunklandschaft so zerklüftet ist, wie ihre Kritiker behaupten. Als Reaktion auf das zentralistisch gelenkte nationalsozialistische Rundfunksystem mit Einheitsnachrichten und Einheitsmeinungen war man zunächst einmal misstrauisch gegen jede Form der Zusammenarbeit, die an die alte Reichsrundfunkgesellschaft hätte erinnern können. Die Gründung der ARD könnte man mit der Überschrift charakterisieren: so wenig Einheit wie möglich. Die 6 Gründungsintendanten überließen den Vorsitz einem von ihnen jeweils nur für ein halbes Jahr. Alle Beschlüsse mussten einstimmig gefasst werden, es sei denn, man hätte sich vorher einstimmig geeinigt, mit Mehrheit abzustimmen. Um es vorweg zu sagen, in den letzten 25 Jahren hat sich in dieser Hinsicht vieles geändert. Die praktizierte Devise der ARD im Jahre 1975 lautet: so viel Einheit wie nötig. Das Pendel ist vom extremen Antizentralismus zurückgeschwungen in die Mitte, wie es föderalistischer Tradition durchaus entspricht. So viel Freiheit für die einzelne Organisation wie möglich, so viel Solidarität für das Ganze wie nötig. Dass sich in Verfolgung dieses Prinzips im Alltag und in der Praxis Konflikte einstellen können, versteht sich von selbst. Und wenn die ARD zuweilen als Rundfunkfamilie angesprochen wird, so ist damit noch lange nicht eine heile Welt beschworen. Spannungen und Gräche unter den Familienmitgliedern können gar nicht verborgen bleiben, weil der Rundfunk wie kaum eine andere Organisation in unserer Gesellschaft tagtäglich im Schaufenster arbeitet und von politischen und publizistischen Beobachtern auf das Genaueste kontrolliert wird. Ein notwendiger Zwang zur Zusammenarbeit veranlasste die jungen Landesrundfunkanstalten der ARD im Jahre 1953 das Fernsehen gemeinsam aufzubauen, weil die Finanzkraft einer einzelnen Rundfunkanstalt niemals ausgereicht hätte, das deutsche Fernsehen ins Leben zu rufen. Der Gedanke an eine zentrale Produktionsstätte oder an eine einheitliche Organisation fand zwar Freunde in der Hauptstadt der inzwischen gegründeten Bundesrepublik, doch die Rundfunkanstalten zogen es vor, einen Fernsehvertrag für ein Gemeinschaftsprogramm zu schließen und die Programmanteile prozentual, je nach finanzieller Leistungskraft, auf die einzelnen Anstalten zu verteilen. Dieser Prozentschlüssel hat sich im Laufe der Jahre verschiedentlich geändert, nicht aber das Prinzip. Obwohl sich gewisse Schwerpunkte in den einzelnen Sparten ergeben haben, trägt jede Landesrundfunkanstalt bei der Information, beim Spiel, bei der Unterhaltung, bei der Dokumentation zum ersten Fernsehprogramm bei. Je 3% Bremen und Saarbrücken, je 8% Baden-Baden, Berlin, Frankfurt und Stuttgart, 17% München, 20% Hamburg, 25% Köln. Daneben gibt es gemeinsam finanzierte Einrichtungen wie die Tagesschau in Hamburg und eine Programmdirektion in München, welche die Programmangebote koordiniert und nach einem Abkommen mit dem ZDF zu kontrastieren versucht. Erst Ende 1954 waren die Grundlagen für den Fernsehempfang in der ganzen Bundesrepublik gelegt. Es dauerte jedoch fast 3 Jahre, bis die erste Million Fernsehteilnehmer gewonnen war. Dann freilich übertraf der Siegeszug des Fernsehens alle Erwartungen. Ein volles Jahrzehnt dauerte diese stürmische Entwicklung, ehe sich 1967 etwa abschätzen ließ, wann die Sättigungsgrenze beim Zuwachs an Teilnehmern erreicht sein würde. An diese Bemerkung werde ich später anknüpfen. Doch zunächst möchte ich zurückblenden, um in groben Strichen die rundfunkpolitischen Auseinandersetzungen zu skizzieren, die nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1949 unausweichlich waren. Das vor der Gründung des Bundesstaates entstandene Rundfunksystem und seine Schöpfer, die neuen Bundesländer, sahen sich länger als ein Jahrzehnt einem massiven Druck aus Bonn ausgesetzt. Drei Legislaturperioden hindurch versuchten Bundeskanzler Adenauer und seine Regierungen sowie starke Kräfte im Bundestag, das Rundfunksystem zu verändern. Der Entwurf eines Bundesrundfunkgesetzes in der ersten Wahlperiode des Bundestages, jahrelange Verhandlungen in Bund-Länder-Kommissionen in den beiden folgenden Wahlperioden, zahlreiche parlamentarische Debatten und eine breite öffentliche Diskussion in der Presse änderten nichts am bestehenden Zustand. Lediglich der Rumpf eines von der Bundesregierung vorgelegten Bundesrundfunkgesetzes führte 1960 zur Gründung zweier Rundfunkanstalten des Bundesrechts, wobei sogar die Frage offen blieb, wie diese Anstalten finanziert werden sollten. Die Deutsche Welle erhielt die Aufgabe, über Kurzwelle Rundfunksendungen für das Ausland auszustrahlen. Der Deutschlandfunk wurde vom Bundesgesetzgeber zur Veranstaltung von Rundfunksendungen für Deutschland und das europäische Ausland errichtet. Der Versuch, das Fernsehen auf Bundesebene neu zu organisieren, scheiterte. Adenauer wollte aber rechtzeitig vor den nächsten Wahlen seinen Einfluss auf das Fernsehprogramm gesichert sehen und überdies mit einem zweiten Programm die Sympathien der Wähler gewinnen. Da auch die seiner eigenen Partei angehörenden Ministerpräsidenten der Länder unerbittlich Widerstand leisteten, zauberte er am 25. Juli 1960 aus der politischen Trickkiste den Vertrag für ein privates Fernsehen in Bundeshand. Doch dieses Fernsehabenteuer des Bundeskanzlers, das Adenauer-Fernsehen, stoppte das Bundesverfassungsgericht mit seinem berühmt gewordenen Fernsehurteil vom 28. Februar 1961. Adenauer und der Bund verloren die Schlacht auf der ganzen Linie. Das private Fernsehen in Bundeshand wurde als verfassungswidrig erklärt. Zugleich schied der Bund als Partner im Streit um den Rundfunk fast vollständig aus. Ihm verblieb nur die Zuständigkeit für die technische Seite des Fernmeldewesens und die Rechtsaufsicht über die Anstalten des Bundesrechts. Das Fernsehurteil von 1961 hat den ersten und entscheidenden Meilenstein auf dem Weg in die Rundfunkfreiheit gesetzt. Die Väter des Grundgesetzes hatten sich nämlich mit Absicht auf die Organisationsform des Rundfunks nicht festgelegt. So garantiert Artikel 5 des Grundgesetzes zwar das Grundrecht der Pressefreiheit, spricht aber nur von der Freiheit der Berichterstattung durch den Rundfunk. Deshalb fiel den Richtern in Karlsruhe die Aufgabe zu, auf dem Weg der Interpretation eine grundlegende Entscheidung über die Rolle des Rundfunks in der Gesellschaft und das Verhältnis zwischen Staat und Rundfunk zu fällen. Die grundlegende Aussage aus Karlsruhe lautet: Der Rundfunk ist zu einer öffentlichen Einrichtung geworden und steht in öffentlicher Verantwortung. Für die Gewährleistung der Rundfunkfreiheit sind die Länder zuständig. Der Rundfunk gehört ebenso wie die Presse zu den unentbehrlichen modernen Massenkommunikationsmitteln, durch die Einfluss auf die öffentliche Meinung genommen und diese öffentliche Meinung mitgebildet wird. Der Rundfunk ist mehr als nur Medium, er ist eminenter Faktor der öffentlichen Meinungsbildung. Deshalb ist die institutionelle Freiheit für den Rundfunk nicht weniger wichtig als für die Presse. Da im Unterschied zur möglichen Vielfalt der Presse die Zahl der Veranstalter von Rundfunksendungen aus frequenztechnischen und finanziellen Gründen nicht beliebig ausgedehnt werden kann, darf der Rundfunk weder dem Staat noch einer einzelnen gesellschaftlichen Gruppe ausgeliefert werden. Alle in Betracht kommenden Kräfte müssen in den Organen eines Veranstalters von Rundfunksendungen Einfluss haben und im Gesamtprogramm zu Wort kommen. Für den Inhalt des Programms müssen Leitgrundsätze verbindlich sein, die ein Mindestmaß von inhaltlicher Ausgewogenheit, Sachlichkeit und gegenseitiger Achtung gewährleistet. Artikel 5 des Grundgesetzes fordert dafür entsprechende Gesetze. Ein anderer Streitpunkt zwischen dem Bund, den Ländern und den Rundfunkanstalten ist vom Bundesverwaltungsgericht im Jahre 1968 entschieden worden. Die Bundespost hatte nämlich immer behauptet, die Rundfunkgebühr stehe ihr zu, weil es eine Lizenzgebühr dafür sei, dass jemand ein Rundfunkempfangsgerät betreiben darf. Das galt bis 1945. Jetzt aber stellten die Richter klar, die Rundfunkgebühr gehört nicht zum Recht des Post- und Fernmeldewesens. Ihre Regelung obliegt den Ländern. Im Jahre 1971 stellte das Bundesverfassungsgericht fest, dass der Bund nicht berechtigt ist, die Fernsehgebühren mit der Mehrwertsteuer zu belegen. Zum Charakter der Rundfunkgebühr äußerte das Karlsruher Gericht bei dieser Gelegenheit, dass sie bezahlt werden muss für das Bereithalten des Empfangsgerätes, der Anstalt des betreffenden Landes zufließt und unter diesen Umständen nicht Gegenleistung für eine Leistung, sondern das von den Ländern eingeführte Mittel zur Finanzierung der Gesamtveranstaltung ist. Das Mehrwertsteuerurteil hat im Übrigen das Fernsehurteil von 1961 bestätigt und ausdrücklich festgestellt. Die Tätigkeit der Rundfunkanstalten vollzieht sich im öffentlich-rechtlichen Bereich. Die Rundfunkanstalten stehen in öffentlicher Verantwortung, nehmen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahr und erfüllen eine integrierende Funktion für das Staatsganze. Zuletzt hat das Bundesverfassungsgericht 1972 die Rundfunkanstalten als Träger der Rundfunkfreiheit charakterisiert, als es ihnen die Grundrechtsfähigkeit zuerkannte. Mit dieser Legitimation einer möglichen Verfassungsbeschwerde können die Rundfunkanstalten die Verletzung ihres Grundrechts auf Rundfunkfreiheit geltend machen. Damit sind den Politikern in den Ländern ganz klare Grenzen gesetzt. Doch mit der Schilderung dieser Vorgänge bin ich den rundfunkpolitischen Ereignissen vorausgeeilt, die sich nach dem Verbot des Adenauer-Fernsehens zu überstürzen schienen. 3 Tage nach der Verkündung des Fernsehurteils hat die ARD ihre Bereitschaft erklärt, als zweites Programm ein Kontrastprogramm zu produzieren und auszustrahlen. Eine wohlgeplante Kontrastierung zweier Programme diene den Zuschauern mehr als eine wilde und sinnlose Konkurrenz, so argumentierten die Landesrundfunkanstalten. Ursprünglich waren auch die Ministerpräsidenten dieser Meinung, denn sie wollten noch Mitte 1959 das zweite Fernsehprogramm einem Verband der Landesrundfunkanstalten übertragen. 2,5 Wochen nach der Verkündung des Fernsehurteils und offenbarem Bewusstsein ihrer nun nicht mehr bestreitbaren Kompetenz beschlossen die Länderchefs die Gründung einer neuen zentralen Organisation, die ihr Programm schon vom 1. Juli 1962 an ausstrahlen sollte. Nur bis zu diesem Zeitpunkt erhielten die Landesrundfunkanstalten den Auftrag, ein vorläufiges Kontrastprogramm zu veranstalten. 11 Regierungschefs entschieden über die Einzelheiten des Staatsvertrags für das zweite deutsche Fernsehen, zuweilen nur mit einer Stimme Mehrheit, wie bei der Entscheidung über den Sitz der neuen Anstalt. Schließlich gewann Mainz das Rennen mit 6:5 gegen Düsseldorf. Über die Finanzierung machte man sich keine großen Sorgen. Dem ZDF wurden 30% der Fernsehgebühren zugesprochen. Als daraufhin die 3 finanzschwächsten Rundfunkanstalten der ARD in Berlin, Saarbrücken und Bremen mitteilen mussten, damit werde ihnen praktisch die Existenzgrundlage entzogen, mussten die größeren Landesrundfunkanstalten in die Bresche springen und in einem neuen Finanzausgleichsabkommen der ARD Millionenhilfe leisten. Da der Sendebeginn des ZDF nicht eingehalten werden konnte, musste die ARD als Lückenbüßer ihr zweites Fernsehprogramm weiterführen, ehe am 1. April 1963, gut 2 Jahre nach dem Fernsehurteil, das ZDF mit seinem Programm beginnen konnte. Versuche, das ZDF als gleichberechtigten Partner mit den anderen Landesrundfunkanstalten unter dem gemeinsamen Dach einer modifizierten Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten anzusiedeln, scheiterten an der Weigerung des ZDF, das sich als selbstständiges Gegenüber zur ARD betrachtete. So entstand jene Konkurrenzsituation, welche die einen begrüßten, die anderen bedauerten. Diese Konkurrenz hat nach 12 Jahren längst an Schärfe verloren. ARD und ZDF arbeiten auf vielen Gebieten eng zusammen, was sicherlich nicht möglich wäre, wenn sich die deutschen Zeitungsverleger 1964 mit ihrem Vorschlag durchgesetzt hätten, das ZDF zu privatisieren und zu kommerzialisieren. Wenn man heutzutage bedauert, es gebe zwischen dem ersten und dem zweiten Fernsehprogramm zu wenig Kontrast und zu viel Konkurrenz, dann darf man nicht vergessen, dass die Ministerpräsidenten der Bundesländer und die Landtage, die den Staatsvertrag für das ZDF ratifiziert haben, als Gesetzgeber diese Konkurrenz entgegen den Vorschlägen der ARD gewollt haben. Die Vorschrift des ZDF-Staatsvertrags, ARD und ZDF müssten inhaltlich verschiedene Programme anbieten, war gewiss gut gemeint. Aber sie ist nicht ausreichend, um etwa zu vermeiden, dass am Montag und am Mittwoch um 20.15 Uhr Informationssendungen gleichzeitig bei ARD und ZDF erscheinen, worauf der Fernsehrat des ZDF besonderen Wert legt. Viele Zuschauer sind damit unzufrieden. Ihnen muss aber gesagt werden, dass dem Staatsvertrag Genüge getan ist, denn selbstverständlich sind die Inhalte dieser Informationssendungen verschieden. Lassen Sie mich nun anknüpfen an die Bemerkung, dass sich spätestens seit 1967 absehen ließ, wann die stürmische Teilnehmerentwicklung beim Fernsehen ihr Ende finden wird. Damit rückte die Frage in den Mittelpunkt der rundfunkpolitischen Diskussion, wie auf lange Sicht die Programme und der Apparat der Rundfunkanstalten finanziell gesichert werden solle. Dieses Problem hatte bis in die Mitte der 60er Jahre nur die Organe der Rundfunkanstalten beschäftigt. Die nach dem Prinzip der Kostendeckung arbeitenden Anstalten konnten bis zu diesem Zeitpunkt ihre baulichen und technischen Investitionen sowie die Ausgaben für das quantitativ und qualitativ kontinuierlich verbesserte Programmangebot von Hörfunk und Fernsehen ohne Schwierigkeiten finanzieren, einschließlich der Einführung von Stereophonie im Radio und der Farbe im Fernsehen. Nun aber war vorauszusehen, dass künftig die Einnahmen stagnieren, die Kosten dagegen Jahr um Jahr steigen werden. Deshalb legte die ARD 1967 ein umfangreiches Zahlenwerk vor, im folgenden Jahr eine Denkschrift über die Zusammenarbeit der deutschen Rundfunkanstalten, um nachzuweisen, dass die bisher unverändert gebliebenen Gebühren von 2 Mark für das Radio und 5 Mark für das Fernsehen auf die Dauer der Kostenentwicklung angepasst werden müssen. Da die Organe der Rundfunkanstalten zwar frei sind in der Entscheidung, wie die Mittel ausgegeben werden, die Höhe der Einnahmen selbst aber nicht festsetzen können, wie der Verwaltungsrat der Bundespost oder der Vorstand der Bundesbahn, musste zunächst überhaupt erst ein Mechanismus entwickelt werden, um eine einheitliche Gebührenhöhe in allen Bundesländern zu sichern. Dazu schufen die Ministerpräsidenten 1968 einen Staatsvertrag zur Regelung des Gebührenwesens. Er bestimmt, dass die Ministerpräsidenten jedes Mal, wenn die Gebühr erhöht werden soll, einen Staatsvertrag abschließen, der von den Landtagen aller Bundesländer genehmigt werden muss. Diese mühsame Prozedur gelang zum ersten Mal zum 1. Januar 1970, zum zweiten Mal zum 1. Januar 1974. Nach dem Wortlaut des letzten Staatsvertrags ist eine weitere Gebührenerhöhung erst zum 1. Januar 1978 möglich. So haben die Ministerpräsidenten vor 2 Jahren beschlossen, ohne die Kostenentwicklung zu kennen und ohne den Nachweis der Rundfunkanstalten zu würdigen, dass mit 50 Pfennig mehr für den Hörfunk und 1 Mark mehr für das Fernsehen die zu erwartenden Kostensteigerungen für 4 lange Jahre nicht aufgefangen werden können. Da die Rundfunkanstalten deshalb derzeit nicht wissen, ob und wann und in welcher Höhe sie mit Mehreinnahmen rechnen können, waren Einschränkungen und Einsparungen in jüngster Zeit unvermeidlich. Es werden weniger Fernsehspiele, weniger große Unterhaltungssendungen selbst hergestellt, es wird mehr wiederholt. Auch bei den Radioprogrammen wird gespart, insbesondere durch die Zusammenlegung von Programmen mehrerer Rundfunkanstalten. Dennoch müssen die Rundfunkanstalten der ARD, wie die jüngste mittelfristige Finanzvorschau zeigt, bis Ende 1977 mit einem Defizit von 600 Millionen Mark rechnen. Das größte Loch wird im Jahre 1977 bestehen. Wenn die Rundfunkanstalten ihre Substanz einigermaßen erhalten wollen, müssen sie darum kämpfen, eine Gebührenerhöhung nicht erst 1978 zugestanden zu erhalten. Gebührenerhöhungen sind unpopulär, das ist ganz natürlich. Dennoch sollten Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, einmal vergleichen, ob 3 Mark für das Radio und 7,50 Mark für das Fernsehen im Monat nicht äußerst preisgünstig sind, wenn man die Kosten für einen Kinobesuch, einen Tribünenplatz im Fußballstadion, ein Zeitungsabonnement daneben stellt. Die Rundfunkgebühr darf nicht länger als politischer Preis gelten, der die Rundfunkanstalten immer stärker vom Staate abhängig macht, wie die Bedingungen und Auflagen zeigen, mit denen die Ministerpräsidenten ihre Zustimmung zu einer Gebührenerhöhung zu verbinden pflegen. Natürlich müssen die Rundfunkanstalten ihr Finanzgebaren voll und ganz offenlegen und sie müssen auch nachweisen, dass sie ihre Mittel wirtschaftlich und sparsam ausgegeben haben. Unter dieser Voraussetzung jedoch müssen sich objektive Kriterien ermitteln lassen, nach denen sich Politiker und Rundfunkanstalten richten. Diese Einsicht hat sich auch im Kreis der Ministerpräsidenten inzwischen durchgesetzt. Fast als Jubiläumsgeschenk an die ARD ist eine Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten gegründet worden, die aus 4 Vertretern von Staatskanzleien sowie 4 Vertretern aus Rechnungshöfen der Länder und 4 unabhängigen wissenschaftlichen Sachverständigen zusammengesetzt ist. Man kann nur hoffen und wünschen, dass diese Kommission sachgerechte Lösungen findet, um zu vermeiden, dass das Thema der Rundfunkfinanzen zu einem Dauerthema wird. Müsste das Fernsehen heute neu eingeführt werden, entschieden sich die Bundesländer vielleicht für eine andere als die jetzige gewachsene Organisationsform. Was würde man wohl in weiteren 25 Jahren, im Jahre 2000, dazu sagen? Wahrscheinlich fänden die Kritiker von morgen ebenso Vor- wie Nachteile, Licht und Schatten. Vergessen wir auch nicht, dass auch Rundfunkpolitik, wie die übrige Politik, sich nach demokratischen Spielregeln vollzieht, die auch dann respektiert werden müssen, wenn die Mehrheitsentscheidung eines zuständigen Gremiums die Weichen falsch stellt, wie diejenigen, die unterlegen sind, meinen oder wie sich später herausstellt. Auch in den Funkhäusern und Fernsehstudios sind nur Menschen am Werk, und deshalb wäre es töricht zu behaupten, wir hätten hierzulande den besten Rundfunk, den man sich denken kann. Eine so große und notwendigerweise aufwendige Organisation, deren Produkte, nämlich die Programme von Hörfunk und Fernsehen, täglich der Kritik von vielen Millionen Mitbürgern unterliegen, steht nun einmal im Kreuzfeuer der öffentlichen Auseinandersetzung. Wenn man unsere deutschen Verhältnisse jedoch mit den Rundfunkverhältnissen in anderen Ländern der Welt vergleicht, darf man ohne Überheblichkeit sagen, dass sich das deutsche Rundfunksystem durchaus bewährt hat. Dieses System ist nicht ohne Fehler und Schwächen, die man hinnehmen muss, aber auch verstehen kann, wenn man die geschichtliche Entwicklung kennt. Auch in den kommenden Jahren wird die Rundfunkpolitik weitergehen, werden neue kommunikationspolitische Entscheidungen nötig werden. Das Stichwort Kabelfernsehen ist bereits gefallen. Brauchen wir tatsächlich noch mehr Fernsehprogramme, etwa auf lokaler Ebene? Wer soll sie veranstalten und verantworten? Wie sollen sie finanziert werden? Solche Fragen werden künftig die Gemüter bewegen und wiederum werden Entscheidungen nötig sein, die in die eine oder in die andere Richtung führen. An diesen rundfunkpolitischen Entscheidungen wird man ablesen können, wohin sich unsere Gesellschaft entwickelt. Welchen Rang und welchen Stellenwert der Rundfunk als publizistisches und kulturelles Instrument haben soll, bestimmen letzten Endes Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, indem Sie das Programmangebot nutzen, Ihre Rundfunkgebühren bezahlen und die Abgeordneten für die Landesparlamente wählen, in denen entschieden wird, was der Rundfunk kosten darf und wie er organisiert sein soll. Als die ARD gegründet wurde, boten die Rundfunkanstalten jeweils nur ein einziges Radioprogramm an, das um Mitternacht zu Ende war. Heute steht ihnen der Hörfunk rund um die Uhr zur Verfügung und die meisten Rundfunkanstalten strahlen mehrere, in ihrem Charakter unterschiedliche Programme aus. Vom Fernsehen wagte vor 25 Jahren fast noch niemand zu träumen. Heute können Sie zwischen 3 Fernsehprogrammen wählen. Wer weiß, was der Rundfunk in weiteren 25 Jahren anbieten kann, wenn ein neues Jahrtausend beginnt.
Das war Hans Bausch mit der Rundfunkansprache zu 25 Jahre ARD.